Hallo und willkommen in dieser neuen Episode durch das Matthäusevangelium. Heute schauen wir uns den zweiten Teil des vierten Kapitels an. Unser Studium umfasst nur die Verse 12 bis 25, aber die Erzählung ist dermaßen dicht, dass ich nicht auf alle Aspekte eingehen werde. Wie immer empfehle ich Ihnen, die Abschnitte, die wir in diesem Podcast behandeln, selber in aller Ruhe und genau durchzulesen. Zuvor hatte sich Jesus in Judäa am Jordan von Johannes taufen lassen und war von Gott als dessen geliebten Sohn bestätigt worden. Anschließend widerstand er einem massiven dämonischen Angriff in Form vielfältiger Versuchungen. Und heute begleiten wir Jesus, wie er zurück nach Galiläa geht und nach Kapernaum zieht. Da ist er etwa 30-jährig. Matthäus bemerkt an dieser Stelle etwas Wunderschönes. Er beruft sich dabei auf eine Prophetie Jesajas und zitiert: Das Volk, das in Finsternis sitzt, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Schatten des Todes sitzen, Licht ist ihnen aufgegangen. Kapernaum war zwar ein blühender Ort, aber die Region, in die Jesus gezogen ist, galt als völlig minderwertig. Die Judäer verachteten die Galiläer, welche den Ruf hatten, ungebildet und unkultiviert zu sein. Vielleicht hatte man damals tatsächlich diesen Eindruck, wenn man nach Galiläa kam. Ich weiß nicht, ob Ihnen das nicht auch schon aufgefallen ist, aber es gibt doch so Orte, über denen hängt wie eine dunkle Wolke. Die Menschen sehen griesgrämig aus, sie sind oftmals bleich und alles deutet darauf hin, dass sie sich gehen lassen. Vielleicht war das tatsächlich so. Jedenfalls war Galiläa für die Israeliten nur zweite Wahl. Und genau diese Region sucht sich Jesus aus. Jene, die im Schatten des Todes sitzen, sehen ein großes Licht. Sie erinnern sich wahrscheinlich, wie Johannes am Anfang seines Evangeliums schreibt: In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Jesus selber sagt von sich im 8. Kapitel des Johannesevangeliums: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Daran sollten wir denken, wenn uns wieder einmal alles düster, schwer und hoffnungslos vorkommt. Gerade diese Finsternis hat Jesus ausgewählt, um darin zu scheinen. Die, welche darin feststecken, mögen zweite Wahl der Menschen sein, aber sie sind immer erste Wahl Gottes. Ja, so zieht Jesus also nach Galiläa, wie ein Licht, das die Finsternis erhellt. Und er beginnt seinen öffentlichen Dienst. Und wie er dem Seeufer so entlang geht, sieht er zwei Brüderpaare in ihren Fischerbooten. Simon, der mit dem späteren Beinamen Petrus, mit seinem Bruder Andreas und Jakobus mit seinem Bruder Johannes. Jesus kannte die vier bereits. Sie waren Jünger von Johannes des Täufers gewesen. Aber jetzt ruft Jesus sie ganz konkret in seine Nachfolge. Kommt, folgt mir nach, sagt er ihnen. Sie aber lassen alles stehen und liegen und gehen mit ihm. Etwas Grundlegendes hatte sich nämlich verändert, seit sie von Johannes dem Täufer gehört hatten, dass der Messias nun kommen würde und auf Jesus hinwies. Andreas hatte schon damals zu Simon gesagt: Wir haben den Messias gefunden. Es war also schon ein Glauben in Jesus vorhanden. Und sie hätten ja auch weiterfischen und ihrem Alltag nachgehen können. Aber nun wurde schnell alles anders. Jesus rief sie persönlich, ihm nachzufolgen. Normalerweise waren es die Jünger, die einen Rabbi als ihren geistlichen Führer aussuchten. Hier aber war es umgekehrt. Jesus war es, der seine Jünger rief. Für Simon, Andreas, Jakobus und Johannes hat ein neues Leben angefangen. Und offenbar waren sie von der Person Jesus dermaßen ergriffen, dass sie keine Sekunde gezögert haben, mit ihm zu gehen. Nun, Die Frage mag abgedroschen klingen, ich möchte sie Ihnen aber trotzdem stellen. Inwiefern sind wir bereit, alles stehen und liegen zu lassen, wenn wir realisieren, dass Jesus etwas von uns möchte? Ist es nicht so, dass wir uns zuerst überlegen, ob dies auch Sinn macht, ob das der richtige Moment ist, ob man es vielleicht auch später anders oder gar nicht machen könnte? So ist es mir nämlich schon sehr oft gegangen. Aber ich werde älter und ich merke immer mehr, wie lohnend es doch ist, einfach zu tun, was Jesus uns sagt. Ich glaube ganz fest, dass im Glaubensleben Gehorsam immer vor Erfahrung kommt. Ich sage es noch einmal, ich finde das sehr, sehr wichtig. Im Glaubensleben kommt Gehorsam immer vor Erfahrung. Diese Lektion scheinen die vier Männer bereits gekannt zu haben, denn ihr Gehorsam lässt aufhorchen. Und sie werden noch sehr, sehr viel mit Jesus erleben. Und es geht auch gleich los. Jesus zog mit ihnen in ganz Galiläa umher und predigte, wo immer er konnte, und tat viele Wunder. Was Jesus wohl predigte? Matthäus zitiert ihn mit den gleichen Worten, wie er schon Johannes der Täufer zitiert hatte. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wie klingt das so in unseren Ohren? Abstrakt? Kirchlich verstaubt? Vielleicht auch ein bisschen schwer verständlich. Ich höre hier und da erfolgreiche christliche Podcasts, um zu sehen, was ich von den Leuten lernen kann. Kürzlich habe ich mehrere Episoden eines amerikanischen Predigers gehört. Er erreicht mit seinen Botschaften viele, viele Millionen von Menschen. Wie geht das? Fragte ich mich. Ich brauchte etwas Zeit, um zu merken, dass etwas in seiner Botschaft anders ist. Er sagt nämlich nicht, tut Buße, sondern richte dich auf Gott aus. Er spricht nicht vom Reich der Himmel, sondern von Belohnung schon im Hier und Jetzt. Er sagt, Christsein macht Spaß. Ich glaube, es ist einfach nicht die ganze Botschaft. Jesus nämlich ruft zur Buße auf. Wann habe ich das letzte Mal eine Predigt zu diesem Thema gehört? Buße tun, das heißt umkehren, sich abwenden von unseren bösen Wegen und sich von ganzem Herzen Gott zuwenden. Es heißt, das Böse sein lassen und das Gute tun oder zumindest es mit ganzer Kraft versuchen. Wofür müssen wir Buße tun? Vielleicht für argwöhnische Gedanken und Neid? Oder für das Verbreiten von Gerüchten? Für unsere Faulheit? Unseren Egoismus? Jeder von uns muss diesbezüglich in sich gehen und Gott fragen, wo er Buße tun muss. Erst wenn wir das Alte abgelegt haben und uns davon abgewandt haben, kann nämlich Neues entstehen. Der zweite Teil von Jesu Botschaft ist, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Auch dieses Thema würde, glaubt, die meisten Zuhörer von heute überfordern. Was ist das Reich der Himmel oder das Gottesreich? Ich will gar nicht wissen, wie eine Straßenumfrage dazu herauskommen würde. Das Reich der Himmel oder Reich Gottes ist überall dort, wo Gottes Wille getan wird. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden, beten wir. Die vollständige und endgültige Erfüllung dieses Wortes werden wir am Ende unserer Zeit erleben. Wenn nun Jesus predigt, das Reich der Himmel sei nahe gekommen, so ruft er uns auf, uns auszurichten auf seinen Willen. Denn dieser Wille wird sich erfüllen zu seiner Zeit und das ist gewiss. In diesem Sinne hat also Jesus gepredigt. Wir sollen umkehren von unseren ausgetretenen Pfaden. Wir sollen den Mut haben, einfach Gottes Willen zu tun. Wir sollen die Zeit, die uns gegeben ist, gut nutzen, denn irgendwann wird diese auslaufen. Tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe. Matthäus erwähnt speziell, dass Jesus in Synagogen gepredigt hat. Nun, eine Synagoge ist nicht so etwas wie ein Kirchengebäude einfach für Juden. Eine Synagoge ist ein Ort, wo gläubige Juden geschult werden, wo sie lernen, die heiligen Schriften zu verstehen, wo sie beten, wo sie unterrichtet werden und gemeinsam Gottesdienste feiern. Jesus hat sich nicht gescheut, sich an jene zu richten, die ihn einmal ablehnen und dem Tod überliefern würden. Die Wahrheit Gottes zu verbreiten, das war seine Mission und diese hat er erfüllt. Jesus wurde schnell international bekannt. Ganze Menschenmengen folgten ihm nach. Er heilte Kranke und machte Besessene frei. Diese Wunder, welche die Massen so angezogen haben, bekräftigten seine Botschaft. Und diese Botschaft gilt bis heute. Wenden wir uns dem hin, der das Licht in unsere Finsternis ist, der uns eine Hoffnung schenkt und uns sicher ans Ziel führt. Ich wünsche Ihnen gute, gesunde und vor allem reich gesegnete Tage. Hoffentlich bis in einer Woche.